Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Schaubefehl-Podcast. Der Podcast, bei dem man versucht, den Pile of Shame an Filmen abzuarbeiten, zumindest wenn das andere Cast-Mitglied mitspielt. Denn man macht das ja nicht alleine, sondern hat noch seinen besten Filmkumpel auf der anderen Seite der Leitung. Hallo André.
Hallo Matze. Wie geht es dir?
Ach, soweit. Ich bin ein bisschen im Hype um die neuen Konsolen. Auf der Arbeit ist gerade kaum was anderes Thema. Das ist sehr angenehm. Ich muss nur gelegentlich irgendwas zu den Wollnis oder so Korrektur lesen. Aber ansonsten ist alles cool.
Ja, gefühlt generell überall, meine ganze Twitter-Timeline, alles Instagram voll von Next Gen. Heute kam die Xbox raus, Aufnahmedatum 10.11. Ja, und alle sind natürlich total im Tech-Fieber. Und ich habe sie auch noch nicht. Bei mir werden die neuen Konsolen erst nächstes Jahr Einzug halten.
Ist ja okay.
Wir haben überlegt, meine Frau und ich, aber wir haben noch so viel zu zocken. B, wir haben noch einen stabilen Gaming-PC, da kann man ja auch einfach viel mitnehmen. Und die neuen Konsolen kommen dann wirklich erst, wenn nächstes Jahr mal echt ein paar ordentliche Exclusives draußen sind, wo es auch wirklich dann lohnt. Ich finde so, das Launch-Line-Up, so wie bei der letzten Generation, ist wieder mal nicht so stark einfach.
Hallo, Bugsnacks.
Es sind natürlich Sachen dabei, die gut sind. So für Dark Souls, Demon's Souls-Fan, das Remake auf der PS5 werden viele spielen, ist aber nicht meins. Wie gesagt, bei der Xbox, die Sachen, die kann ich auf dem PC auch spielen. Und ja, der Rest, wie gesagt, so viel ist auch noch mal geschoben worden. Irgendwie das Ratchet & Clank, das neue für PS5, freue ich mich total drauf, aber kommt auch erst nächstes Jahr. Und ja, nächstes Jahr, wenn dann mal wirklich was draußen ist, wo man sagt, okay, jetzt, dafür lohnt sich's, dann werde ich mir die auch mal nach und nach holen. Vielleicht dann eben auch im schönen Bundle. Zum Release gibt's das ja immer alles nur so, Vanilla, wie man so schön sagt, ohne Spiele dazu, ohne irgendwelche Special Editions. Von daher, ich kann aktuell warten, gibt noch genug zu spielen und von daher, wünsche allen natürlich viel Spaß mit der Next Gen, die sie jetzt schon haben und bin gespannt, was Leute so berichten werden.
Ja. Also ich kann ja zumindest die Ausrede für mich geltend machen, dass es für die Arbeit ist, so ein bisschen zumindest irgendwo. Von daher werde ich alsbald eine PS5 besitzen. Hab mir dafür sogar einen neuen Fernseher gekauft. Du hast mir ein bisschen geholfen. Und auch wenn der war jetzt nicht niedrigpreisig, ich fand das schon ziemlich viel Geld. Und trotzdem, du hattest mich ja auch gewarnt, musste ich in den Bildeinstellungen ordentlich rumfriemeln, bis es annehmbar ist. Mhm. Ich hatte zum Beispiel, also das große Problem ist, Clouding nennt man das, wenn so bestimmte Flächen vom Bild besonders hell ausgeleuchtet sind und andere dagegen dunkeln, dann sieht man das einfach super krass. Dann ist das so eine Art Schleier überm Fernseher. Und ich habe mir angeguckt, hatte ich mich sehr gefreut, dass ich das bei Netflix per Zufall gesehen habe, Der Schatz im Silbersee aus den 60ern, der Winnetou-Film.
Ja.
Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass du den auch kennst. Sonst hättest du den für ein Schaubefehl bekommen.
Ja, die kenne ich. Die habe ich früher richtig aufgeguckt, ja.
Ja. Und gerade da war das hart, weil der hatte nun mal schwarze Balken und oben und unten. Und in den Nachtszenen konntest du das richtig oben sehen, dass da ein Teil einfach nur weiß war oder sehr, sehr hell. Und der andere einfach pechschwarz. Das war ein bisschen nervig. Da hat man dann jetzt an den Einstellungen rumgedoktert. Das ist jetzt nicht ganz weg, aber annehmbar. Aber sowas ist halt irgendwie, weiß nicht, 600 € und dann hast du immer noch so eine Probleme, schwierig.
Ja, das liegt ja nicht an den Einstellungen, ne? Klar kannst du was brauchen mit Kontrast und so, aber das liegt ja einfach an der Technologie, die der Fernseher hat. Du hast halt ein Edge-LED, das heißt quasi die Bildpunkte werden aus den Ecken des Fernsehers heraus bestrahlt und da ist quasi die Leuchtquelle. Und deswegen leuchtet es halt gerade in den Ecken dann heller als eben im Rest des Bildes. Und dadurch entsteht eben bei Schwarzszenen dann dieses Clouding, also diese weißen Wolken quasi, daher der Name. Und das kriegst du halt nicht weg. Das haben sie halt erst, also das wirst du erst nicht mehr haben, wenn du dir halt ein OLED holst, wo halt das ganze Bild gleichermaßen beschienen wird. Dann hast du es halt nicht mehr. Aber die kosten natürlich A mehr, weil das Panel an sich teurer ist. Und ich kann ja auch sagen, also ich habe ja einen 75 Zoller. Der hat knapp 1,3 gekostet. Das war schon ein Angebot. Der hat eigentlich 2,6 gekostet, war runtergesetzt. Und selbst bei dem ist das. Ne? Also das hat jetzt nichts mit dem Niedrigpreis zu tun. Also du kannst dir gute Fernseher für 500, 600 Euro kaufen, die an sich ein super Bild haben und so. Aber das kriegst du halt einfach nicht weg. Das ist einfach die Technologie an sich. Von daher, da muss man wirklich dann auf einen höherpreisigen OLED oder bei Samsung QLED dann setzen, die einfach eine andere Technologie nutzen, um das Bild zu beleuchten.
Super schade, weil ansonsten bin ich echt mega happy mit dem Teil.
Ist ein gutes Ding. Und wie gesagt, du wolltest ja selbst auch für Gaming. Der hat eine extrem hohe Bildwiederholrate. Von daher, mit dem machst du nichts falsch.
Ja, ach. Schade, dass ich meinen heutigen Film nicht drauf sehen konnte, weil der musste woanders gestreamt werden, was nicht als Fernseh-App verfügbar ist.
Ja. Wir müssen noch, filmen gerade noch ein bei den neuen Konsolen. Ich meine, für alle, wir sind im Filmpodcast hier. Auch noch interessant natürlich, ich meine, PS5 und Xbox Series X haben ja dann jetzt auch UHD-Laufwerke. Das heißt, da, wenn man sich eine neue Konsole holt, kann man sich quasi auch gleich noch den UHD-Player sparen, wenn man denn da nicht so picky ist, sage ich mal. Ein reiner UHD-Player, ein guter, hat natürlich noch mal andere Chipsätze, die das Bild vielleicht noch mal ein Körnchen mehr besser verarbeiten. Zudem sind die Laufwerke nicht ganz die leisesten. Aber wenn man da All-in-One haben will, kriegt man eben ja zur Next-Gen-Gaming-Power auch noch Ultra-HD-Laufwerke dazu und kann dann auch 4K gucken, den entsprechenden Fernseher vorausgesetzt.
Ob dann die UHD-Discs endlich normalpreisig werden?
Vielleicht könnte es was dazu beitragen, weil dann sich quasi jetzt UHD-Player in dem Sinne ja sprunghaft verbreiten plötzlich, und zwar in einer Stückzahl, dass mit UHD-Playern rein niemals abgesetzt werden könnte wahrscheinlich. Von daher wäre ein schöner Nebeneffekt, weil die einfach immer noch viel zu teuer sind.
Naja.
Mal schauen.
Aber ich wette zum Beispiel, so eine schöne 4K- oder UHD-Version des Films, den du zu dieser Episode gesehen hast, das wäre doch mal was, oder?
Ich hätte es genossen. Wobei ich sagen muss, die Version, die ich jetzt gesehen habe, war auch schon sehr gut und besser, als ich sie, sage ich mal, rein vom Alter des Films her erwartet hätte. Ich habe mir ja angeguckt, Alice im Wunderland.
Step into an exciting, colorful, wonderfully new world. As Walt Disney brings to glowing life the adventures of Alice in Wonderland, based on Lewis Carroll's beloved story. There are wonderful tunes for your heart. Wonderful thrills for your eyes as you share with Alice the wonderful things she sees.
AKA Alice in Wonderland von 1951, wie gesagt. Und ja, deswegen, ich habe ihn über Disney Plus gestreamt, hat ja die ganze Disney-Bibliothek da zum Glück zur Verfügung für überschaubares Geld, das muss man schon sagen. Das ist schon echt ein ordentliches Angebot, wenn man da eben diese Disney-Library haben möchte.
Und, Hashtag not sponsored.
Hashtag not sponsored, aber Hashtag in HD. Und deswegen, das Bild sah sehr, sehr gut aus. Da war ich sehr, wirklich sehr beeindruckt, wie schön die den da wirklich restauriert haben, weil ich habe den auch nicht auf Blu-ray. Und also besitze viele Disney-Filme auf Blu-ray, aber den eben nicht. Und ja, wie du ja auch dann bemerkt hast beim letzten Mal, habe ich ihn auch noch nie gesehen. Zumindest nicht bewusst. Vielleicht mal als Kind, mal im ganz jungen Alter mal irgendwie quer, aber nie bewusst wirklich wahrgenommen. Deswegen, ich kannte nur die Remakes. Und von daher hast du mich da mal beauftragt. Und ja, Regie, ein Regietrio hier im Einsatz. Hamilton Lusk, spricht man ihn aus? Luske Lusk? Ich schätze mal Lusk. Wilfred Jackson und Clyde Geronimi. Dieses Regietrio hat ja auch mehrere Disney-Filme zu verantworten, unter anderem Peter Pan, Cinderella oder auch Susi und Strolch. Und jeder von denen einzeln hat auch noch weitere Disney-Filme gemacht, also bekanntes Disney-Trio hier. Und ja, Produzent kein geringerer als Walt Disney persönlich, damals noch gelebt zu der Zeit. Und als Composer Oliver Wallace, der hat auch massenweise Disney-Filme wie Dumbo, Peter Pan, auch Cinderella, Susi und Strolch und Co. vertont, aber auch viele, viele Disney-Cartoons eben, die Short-Cartoons. Also auch ein Heimspiel für ihn hier, ein renommierter Disney-Komponist. Und der Film, wie gesagt, neben Disney Plus auch ganz normal auf Blu-ray in Deutschland zu haben, einmal von Disney in der Anniversary Edition oder von Buena Vista, eine ältere Scheibe, und hat eine Freigabe ab 0 Jahren. Dazu kommen wir später noch, ob ich das so gut finde. Die Sprecher, ja, auch hier eigenes Disney-Getummel, sage ich mal. Catherine Beaumont spricht Alice, die hat auch bei Peter Pan die Wendy zum Beispiel gesprochen. Der Mad Hatter zum Beispiel von Edwin gesprochen, den kennt man unter anderem aus Mary Poppins, war da der, ich glaube, Onkel Albert war das. Oder auch die Queen of Hearts von Verna Felton gesprochen, die unter anderem in Dumbo und Dschungelbuch auch mitgesprochen hat. Also auch hier wieder renommierte Disney-Aufgebot.
Und darf ich dir da schon mal eine Frage stellen?
Na klar.
Hast du den auf Deutsch oder Englisch geguckt?
Ich habe den jetzt auf Deutsch geguckt.
Ah, okay. Alice!
Genau. Alice, komm her! Es ist fertig, genau. Ich hatte kurz wirklich auf Englisch, aber meine Frau wollte mitgucken. Es war gestern doch ein bisschen später, als wir angefangen haben. Dann war ich nicht mehr ganz so auf Englisch, Oldschool-Englisch eingegroovt. Deswegen haben wir es auf Deutsch geschaut. Ich finde aber, die Disney-Filme generell haben, abgesehen von Alice, eine gute Synchro eigentlich immer, die alten. Deswegen, die mag ich auch einfach gerne. Das hat irgendwie sowas, so ein Kindheitsgefühl, das immer auf Deutsch zu gucken, diese alten Disney-Filme. Und von daher war das jetzt in meinen Ohren nicht schlimm. War ein guter Sprecher, gut vertont. Auch die Songs, von daher. Aber werde ich mir sicherlich noch mal auf Englisch mal angucken, bei Zeiten noch mal. Interessiert mich trotzdem auch, wie die auf Englisch klingen, gerade die Songs. Und ja, der Film basiert ja auf den Werken von Lewis Carroll. Und zwar hat man hier quasi beide in einem Film verwurstet. Also es gibt ja Alice im Wunderland und dann gibt es Alice hinter den Spiegeln. Die stecken quasi beide hier mit drin. In dem bei den Remakes ja dann hat man ja zwei Filme draus gemacht, jetzt die neueren. Und wie gesagt, hier im Film wurde so ein bisschen beides mit reingeworfen, denn hier die Produktionszeit war auch einfach so lang. Ne? Die haben ja 10 Jahre, wie war Pre-Production und wollten ja auch erst einen Realfilm draus machen. War ja eigentlich mal der Plan. Und das hat man dann, hatte auch schon Darsteller und war schon im vollen Gange, bis man sich dann entschlossen hat, das ja nochmal umzuwerfen und doch eine. Ja, man wollte, beziehungsweise hat man überlegt, ob man eine Mischform macht, also eine Mischung aus Real- und Animationsfilm. Und letztendlich hat man sich dann aber doch für Vollanimation entschieden. Was ich ganz spannend fände, ich habe ganz überlegt, wie das vielleicht ausgesehen hätte, so als Mischform. Weißt du, es hätte vielleicht auch schwer, auch vielleicht spannend gewesen, sicherlich.
Haben und sie ja nicht selten gemacht, ist mir immer zwischendurch irgendwann aufgefallen.
Absolut, genau, ne? Elliot, das Schmunzelmonster oder, gab's ja einige. Und wenn ich mir so im Kopf vorstelle, wie es ausgesehen hätte, hätte durchaus spannend werden können. Und zudem fand ich auch schon mal einen witzigen Fact irgendwie, das merkt man auch im Film dann, nämlich der ganze Film besitzt die meisten Songs und Charaktere in einem Disney-Film, Animationsfilm.
Echt?
Das fand ich, ja, das ist die höchste Anzahl an Songs und Charakteren insgesamt, die auch eine Rolle haben. Und sprechen überhaupt in einem Disney-Animationsfilm. Ich finde, das merkst du. Und die
bis
haben halt
heute auch mit den Songs?
Wohl ja. Und die haben halt 30, 40 Songs geschrieben. Und davon sind irgendwie ein Drittel im Film gelandet. Und der Rest wurde dann archiviert und teilweise auch wiederverwendet später mit anderen Texten, Peter Pan und so. Weil sie so viel dafür produziert, also komponiert haben. Und was ich auch noch krass fand, das wusste ich mich auch nicht, dass der Film ja bei der Uraufführung kompletter Flop war. Der ist komplett gefloppt, die Leute fanden ihn richtig scheiße und laut Aussagen, da gibt's keine Belege für, aber Walt Disney selbst fand ihn selber auch nicht so geil, hat man mal überliefert, da gibt's aber keine belegten Aussagen mehr für, fand ich interessant, ja, aber kommen wir erstmal zur Story, die sollte zwar jeder irgendwie auf dem Schirm haben, aber trotzdem habe ich mich mal wieder aus der glorreichen UFDB, habe ich mich an der UFDB bedient. Gruß geht raus. Aber ihr habt immer so schöne deutsche Inhaltsangaben. Während ihre Schwester ihr etwas vorliest, sieht die kleine Alice plötzlich ein nervös hüpfendes weißes Kaninchen, das immer wieder auf die Uhr guckt. Sie folgt ihm und landet im Wunderland. Dort erlebt sie aufregende Abenteuer und begegnet vielen mysteriösen Figuren, unter anderem der gestiefelten Raupe, dem durchgeknallten Hutmacher, der gerade in seinem Vorgarten eine Nicht-Geburtstagsfeier feiert und der gemeinen Tigerkatze. Doch bald wird die Herzkönigin auf sie aufmerksam und stellt sie vor Gericht.
Ja. Bald ist übertrieben und ich musste gerade überlegen, ich glaube, in der heutigen Zeit würde das weiße Kaninchen Bruder muss los sagen.
Und zwar durchgehend, ja.
Ja.
Kapitalkaninchen. bald, das stimmt nicht, das stimmt, weil das passiert erst quasi am Ende des Films. Und ja, Alice im Wunderland. Ich kannte ja den Film durch das Remake. Natürlich, ich kannte die Geschichte und so. Ich kannte die Figuren so. Ich wusste, wer die Tigerkatze ist. Ich wusste, wer die Queen of Hearts ist. Ich kannte die ganzen Figuren. Ich wusste, wer Doodle-Dee und Doodle-Dum ja, ist. So, das war mir alles ja bewusst. Und wie gesagt, ich habe doch die Remakes gesehen. Von daher wusste ich so ungefähr natürlich, was mich erwartet. Aber natürlich, dass das Ganze mal zurückversetzt in dieser Zeit natürlich gesehen, 1951, als klassischen Disney-Animationsfilm. Und ich kenne ja die meisten anderen, fast ausnahmslos alle anderen Disney-Animationsfilme, und ich kenne ja die Machart und weiß ja, wofür Disney eigentlich immer stand und steht und so weiter. Und war da halt mal sehr gespannt, ob das diese, weil das muss man natürlich schon trotzdem sagen, so die, auch das Remake hat so eine durchaus eine gewisse Craziness, ne? Und ist ja dafür bekannt, doch sehr surreal einfach, als surreal zu gelten, auch als allgemein alles im Wunderland. Und ja, war erstmal, wie gesagt, als es so in den Film reinging, das Opening läuft, die ersten Szenen, das war schon sehr, so richtig oldschool, ne?
Ja.
Obwohl der, wie gesagt, bei Disney Plus wirklich auf feinstes HD hochgepusht wurde, sieht wirklich, ja, grobkornfrei, kein Schmutz, also wirklich haben sie komplett poliert, so. Sieht toll aus, aber trotzdem merkt man direkt, das ist halt nicht mehr. Das ist von einer Zeit, sehr langen Zeit entstanden, als wir alle noch nicht auf der Welt waren. Es hat einfach so einen ganz, ganz bestimmten Klassiker-Charme. Der Animationsstil, so gut er auch ist, der hat einfach noch so einen etwas angestaubten Touch, der aber trotzdem sehr liebevoll ist, finde ich. Der einfach eine gewisse Klasse auch versprüht, so. Und da war ich auch direkt, habe ich mich direkt sehr wohl gefühlt. Und ja, wir lernen natürlich erstmal Alice kennen, ein kleines Mädchen, das richtig keinen Bock hat, sich langweiligen Quatsch vorlesen zu lassen, die lieber tagträumt, die mit ihrer kleinen Katze, die ist so süß, die Katze, die mit ihrer Katze spielt, die auf der Wiese rumtollt. Und ja, wie gesagt, ihre ältere Schwester ist sehr genervt und sagt so, jetzt hör doch mal zu und das ist alles wichtig und wir müssen hier mal lesen. Und Alice sagt dann so, ja, aber Bücher, in denen keine Bilder vorkommen, das juckt mich nicht. Und ich dachte mir,
fühlst du sie ein bisschen?
Ich dachte mir, Girl, ich fühle dich. Girl, das verstehe ich. So war ich auch immer. Und ja, Alice möchte lieber Abenteuer erleben und ihrem eigenen Kopf Dinge tun lassen und sich nicht langweiligen Kram vorlesen lassen. Und ja, dann kommt, wie gesagt, das Bruder muss los, Kaninchen. Und sie ist sehr curious und denkt sich so, was ist das denn? Das kenne ich nicht. Das ist ein kleines Häschen, da renne ich mal hinterher. Und ja, wie man es kennt, die legendäre Szene, Alice fällt quasi in den Kaninchenbau und landet ja im besagten Wunderland.
Sie fällt echt wirklich lange.
Sie fällt sehr lange, ist ein sehr tiefes Wunderland, sehr tiefes Loch, ja, und landet dann im Wunderland bei dieser tollen Tür, die jetzt verschlossen ist. Und dann geht der ganze Wahnsinn ja auch recht schnell los, indem sie erstmal schrumpfen muss, um durch diese Tür zu passen. Dann merkt sie aber, es ist abgeschlossen, aber der Schlüssel liegt auf dem Tisch und da kommt sie jetzt nicht mehr dran. Was macht sie denn? Kekse essen, denn Kekse machen groß. Sie wird aber dann viel zu groß und fängt an zu weinen. Er drängt fast die Tür. Es ist alles so romantisch. Die ersten 10 Minuten im Film machen eigentlich schon relativ schnell klar, wo es hingeht, so. Weil der Film, und das mag ich bei diesem Wunderland wirklich sehr, macht ja auch wirklich gar keinen Hehl draus, dass die Vorgeschichte auch, also es gibt keine Vorgeschichte, es geht einfach los. So, Alice ist ein kleines Mädchen, das ist ziemlich rebellisch und möchte Abenteuer erleben, dann geht's auch schon los. Und dieses ganze Wundersame beginnt halt wirklich nach den ersten 10 Minuten und das fand ich sehr gut. Der Film vertrödelte auch keine Zeit. Und ja, Alice erlebt ja dann einfach so Stück für Stück natürlich kleine Abenteuer, wir haben es gerade gehört, wie gesagt, die Dichte an Charakteren ist halt sehr, sehr hoch. Sie stößt halt so ein bisschen wie, ist wirklich fast wie so ein Spießrutenlauf, ne? Sie läuft ja durch dieses Wunderland und trifft irgendwie alle 3 Sekunden irgendwie neuen Charakter, der, mit dem sie sich unterhält, wir lernen die Eigenschaften oder die Eigenheiten besser gesagt halt dieser Charaktere halt hier kennen, die hat die Raupe und diese Zwillinge und zum Beispiel bei den Zwillingen auch, ne? Erstmal natürlich denen ihr Verhalten so, ne? Wie sie sich auch so krass da bedrängen, so, nein, setz dich jetzt hin, das ist unsere Geschichte, wir sind lustig. Und sie so, nee, ich möchte aber nicht, ja doch, setz dich hin jetzt. Und sie so, ja, okay. Und dann erzählen sie ja diese Austern-Geschichte. Diese, Alter.
Die ist schon, die hat mich auch ein bisschen verstört.
Die hat mich komplett gekillt. Ja, sie erzählen ja, beziehungsweise besingen ja, ne, ist ja alles gesungen. Sie besingen ja das Lied der Austern, beziehungsweise der, dieses Walrosses und des Kochs war's, ne? Ja?
Zimmermann.
Oder Zimmermann, nee, Zimmermann war's. Ich hatte gerade irgendwie so eine Schürze vor Augen. Genau, das Walross und der Zimmermann, die gemeinsam am Strand spazieren gehen und das Walross, beziehungsweise der Zimmermann entdeckt Austern, das Walross kann natürlich unter Wasser gehen und reden und spricht dann mit den Austern und da ist quasi Mama Austern und ganz viele Baby Austern und dem Walross läuft schon das Wasser im Mund zusammen, wortwörtlich. Und er schafft es dann, die kleinen Baby Austern wie der Rattenfänger von Hameln aus dem Meer rauszulocken. Und sie gehen in eine kleine Hütte und versammeln sich um den Tisch und die Austern denken, jetzt gibt's was zu essen. Dabei sitzt sie das Essen und das ist alles ganz schön dark. Und während dann der Zimmermann in der Küche noch schnell den Dip vorbereitet und das Brot, hämmert sich das Walross halt draußen schon die ganzen Baby-Austern rein. Und als er dann wieder rauskommt, sind alle schon weg. Und das ist ganz schön dark. Das ist wirklich ganz schön dark, weil die Austern, für Disney natürlich gehört das dazu, sind ja nicht einfach nur leblose, echte Austern, sondern sie sind Charaktere mit kleinen Augen. Und es sind halt kleine Baby-Austern, die rennen, gehen können und leben und ja, werden halt gefressen komplett. Das fand ich ganz schön düster, muss ich zugeben.
Ich war auch ein bisschen nicht erschrocken, aber so, okay.
Ich war halt so, okay, jetzt zieht das durch. Aber auch so ohne Kommentar. Und das, also, ist halt so, ne? Baby-Austern. Ja. Baby-Austern ins Maul. Ja, von daher, also das war sehr unverhofft, muss ich sagen. Es ist natürlich nicht brutal dargestellt und es ist alles sehr überdreht, natürlich comichaft, cartoonesk. Keine Gewalt, kein Blut, man sieht auch nicht, wie der die ist. Wie gesagt, man kann sich einfach nur denken oder weiß es dann halt. Aber trotzdem fand ich ganz schön, ja, fand ich nicht ohne, dass sie das so durchziehen. Und ja, dann geht's halt so weiter und wie gesagt, sie lernt dann Charaktere kennen und hier und da und kommt ja dann auch recht schnell dann, was heißt schnell, es dauert schon eine gewisse Zeit, aber der erste große nochmal Plotpoint dann im Film ist ja dann natürlich die Begegnung mit dem verrückten Hutmacher dann, wo sie da an dieser Tafel sitzen und ja, wie gerade in der Inhaltsangabe gehört, den Nicht-Geburtstag feiern. Und das ist ja auch eine Szene, wo ich mir dachte, so Leute, welches Kind unter 5 Jahren soll dabei nicht ADHS bekommen? Also,
du hast übrigens vorher die Tigerkatze vergessen.
Ach, die war vorher schon, ne?
Ja.
Ach, die kommt vorher schon einmal, stimmt, das ist vollkommen und recht.
Übrigens, ich habe sie immer Grinsekatze genannt, sie heißt aber Tigerkatze.
Genau, sie heißt Tigerkatze, aber sie ist ja eher bekannt als Grinsekatze, das stimmt, ja. Genau, also dann nehmen wir ihn auch vorweg einmal als Point, absolut, ist natürlich auch ein ikonischer Charakter, eine, ja, natürlich hier so nicht die böse Figur, aber natürlich so ein bisschen die hinterlistige Figur, passt ja auch zur Katze, ne? Kleines Miststück, will Alice so ein bisschen an der Nase rumführen, verspricht ihr so ein bisschen Dinge, die sie nicht halten kann und versucht sie ein bisschen in die Falle zu locken natürlich hier und ihr ein bisschen Quatsch zu erzählen. Das wird natürlich noch später viel mehr deutlich, wenn sie dann auf die Herzkönigin ja auch trifft. Und ja, wie gesagt, Alice ist ja einfach so. Sie ist ja natürlich, die ist ein kleines Kind, die ist halt naiv, ne? Die ist halt komplett erstmal überfordert von dieser Welt, aber gleichzeitig natürlich auch fasziniert, weil, wie gesagt, sie sagt ja immer, ne, sie ist halt zu neugierig, ne? Sie will immer wissen, was los ist und will alles erkunden. Und damit spielt ja dann die Tigerkatze natürlich mit ihr so ein bisschen, versucht da ihre Entdeckungslust zu wecken. Und ja, wie gesagt, dann kommen wir halt zum verrückten Hutmacher und das ist halt diese Szene, ne, die ist ja wirklich, also LSD ist dagegen, glaube ich, ein Witz, ne, also wie hyperaktiv diese Szene ist und auch mal, muss man auch mal sagen, einfach animationstechnisch auch der Wahnsinn, ne, also wieder in jedem Frame passieren irgendwie gefühlt 30 Sachen. Kernbestandteil dieser ganzen Szene ist ja Tee. Es geht darum, dass sie eine Teeparty feiern und gleichzeitig eben, wie gesagt, diesen Nicht-Geburtstag. Also sie feiern jeden Tag quasi Nicht-Geburtstag, außer wenn sie Geburtstag haben, dann feiern sie Geburtstag. Und singen halt einmal ganz halt dieses Lied. Und dann geht es eben darum, dass Alice da reinplatzt und sie darf sich dann erstmal hinsetzen. Aber das finden die erstmal gar nicht geil, dass sie sich hinsetzen. Und dann wird die erstmal zur Rede gestellt. Und dann wird sie nach Tee gefragt. Dann sagt sie, oh, ich liebe Tee, gib mir gerne Tee. Und dann kriegt sie halt einen Tee. Bevor sie aber trinken will, wird er irgendwie schon wieder ausgekippt, weil der Hase irgendwie schon wieder über die Teetasse fliegt. Gleichzeitig kippt aber dann der Mad Hatter seinen Tee in seinen Hut und dann schüttet er Zucker rein, aber dann schmeißt das alles wieder weg und nimmt ihr aber eine neue Teekanne, aus der aber Zucker rauskommt, kein Tee und alles, Herr Falter. Also in jedem Frame ist da einfach die pure Madness so drin, der pure Wahnsinn.
Nur eine halbe Tasse.
Nur eine halbe Tasse zersägt, die Tasse hält sie hin, Tee bleibt trotzdem drin. Es ist alles so unfassbar Wahnsinn. Ist wirklich wahnhaft schon. Und das alles halt in einem Affentempo, dass du wirklich ja auch kaum mit der herkommst, mit den ganzen Verrücktheiten, die da am Tisch passieren. Und ja, das spiegelt sich ja dann so hoch, bis es sogar ja dann quasi Alice selbst schon zu bunt wird quasi und sie aus dieser Szenerie quasi rausflieht. Und dann kommt ja diese, gibt's ja auch eine sehr, sehr, ja, düstere Szene im Film, wo sie sich dann da an diesem Wald verläuft und dann auch da wieder die skurrilsten Kreaturen entdeckt, von dieser Ente, die eigentlich eine Tröte ist, bis zu dem Vogel, der die eigenen Kinder quasi, also der Körper vom Vogel ist ein Vogelkäfig und dann fliegen die Vögel weg, weil Alice die Tür aufmacht und der Vogel frisst dann die eigenen Kinder und die landen dann wieder in dem Käfig. Das ist alles weird, Alter. Das ist alles so absolut.
Und die Regenschirmflamingos oder
verrückt.
Was das da sind.
Ja, die Regenschirm, ja, fast schon Aasgeier, dachte ich erst, sahen die aus.
Ja.
Es ist alles so verrückt und dann quasi denkst du so, oh Gott, jetzt wird ja alles hier dunkel und sie wird von diesen seltsamen Wesen belagert und sie findet halt nicht mehr heim. Natürlich, sie findet ja diesen Weg dann, aber da kommt so ein Hund entgegen mit einer Bürste als Schwanz und wischt den Weg weg und sie ist halt komplett am Verzweifeln und bricht ja dann da zusammen auf diesen Stein und bricht so in Tränen aus und sagt so, ich bin einfach immer zu neugierig und das treibt mich immer ins Verderben und ich weiß ja, es liegt an mir und ist alles scheiße. Und dann ist es voll sad, weil diese ganzen weirden Tiere drumherum, die so sich rumversammeln, werden dann auch traurig und verschwinden dann alle. So ganz langsam, weil sie mit der Sadness nicht klarkommen. Aber dann kommt natürlich die Tigerkatze an und sagt so, ey, Alice, ist alles cool. Ich hab einen Weg für dich gefunden. Und dann macht sie so den Baum auf und dann kann sie durch den Baum hingehen und landet wo? Ja, im Labyrinth von der Herzkönigin. Indem sie recht schnell Bediensteten kennenlernen, Spielkarten, lebende Spielkarten, die gerade nicht besser zu tun haben, als weiße Rosen im Hofgarten rot zu pinseln, dazu wiederum ein, ja, sehr hyperaktives Lied singen. Und weil sie haben nämlich aus Versehen weiße Rosen statt rote gekauft für die Königin und das findet sie komplett scheiße. Und ja, Alice beschwingt.
Verständlich.
Alice beschwingt, wie sie ist, und eben immer abenteuerlustig und immer forsch und dabei schnappt sich einen Pinsel und stimmt im Lied ein und fängt an, die mitzupinseln und ist happy und geil, voll Bock auf Rosenpinseln. Aber dann kommt natürlich die Queen und sieht, dass da rumgepinselt wurde und findet das natürlich voll nicht cool. Und dann lernen wir auch direkt eine Phrase kennen. So viel auch zu bald übrigens, ne? Wir sind jetzt quasi im letzten Drittel vom Film, also die Beschreibung. Ja, also es dauert schon eine ganze Weile, bis man die Herzkönigin dann kennenlernt. Und man lernt dann auch direkt ihren Masterspruch kennen, denn wenn jemand gegen ihre Regeln verstößt, dann heißt es halt direkt ab mit dem Kopf. Ja, auch wieder ein Punkt, wo ich denke, oh, für Kinder. Ganz schön heiter, der Film. Man sieht natürlich wiederum nichts, ne? Also es gibt ja keine abgehackten Schädel. Wir sind ja nicht bei Wrong Turn, sondern bei Alice im Wunderland. Aber es ist trotzdem, ne, deutlich, dass sie eben weggezerrt werden von den Wachen und dann heißt es ab mit dem Kopf, ne? Die Strafe muss sein. Ist schon auch sehr rabiat, die Gute. Und ja, sie tauscht sich mit Alice aus und möchte mit ihr erstmal eine Runde Cricket spielen. Oder nee, Cricket ist auf dem Pferd. Oder war es Cricket oder war es
Crockett heißt
Crockett,
es, glaube ich?
Crockett, glaube ich, ne?
Ich habe das als Kind immer super, super gerne gespielt.
Also mit dem Schläger Bälle durch so kleine Tore schießen. Und ja, die Schläger sind Flamingos, natürlich. Wir sind im Wunderland und die Bälle sind kleine Igel, Hamster, Dingen. Ja, Igel.
Kleine Nager.
Kleine Nager als Bälle und die Tore sind natürlich die bediensteten Karten der Königin, die sich immer so positionieren, dass die Queen natürlich immer trifft, klar. Denn sonst wird der Kopf rollen. Und naja, der Schläger von Alice will nicht so richtig und sie kommt dann ja so ein bisschen ins Traumeln und dann erscheint die Tigerkatze und Alice versucht dann natürlich sie darauf hinzuweisen, die Königin, dass die Tigerkatze gerade auf ihrem Hintern sitzt. Aber immer wenn die Queen of Hearts hingucken will, verschwindet sie natürlich und
Alice ist aber auch einfach ein bisschen doof.
Ist sie, sag ich ja, sie ist naiv. Das ist halt einfach, sie ist einfach ein bisschen naiv und langsam und noch nicht so am Start. Und ja, jedenfalls schafft die Tigerkatze es so Alice da zu verwirren, beziehungsweise dieses Verwirrspiel zwischen der Queen of Hearts und Alice aufzustacheln, dass es heißt, es reicht jetzt hier, du willst mich hier verhöhnen. Und ich schaff's dann auch noch, dass die Queen of Hearts sich da noch den halben Schlüpper aus Versehen auszieht mit ihrem Schlägerflamingo. Und das reicht dann auch. Alice muss vors Gericht. Beziehungsweise, eigentlich möchte sie am liebsten selber köpfen, wenn es nicht einen Charakter gäbe, der das verhindern möchte, damit er auch mal was zu sagen hat im Leben, nämlich der König.
Ich hatte das überhaupt nicht mehr auf dem Plan.
Der König ist für mich im Film ist fast schon mein Lieblingscharakter. Er ist so unwichtig, aber er tut einfach so leid, weil er unter dieser Tyrannin, aka seiner Frau, leidet. Er ist halt einfach, also die Queen of Hearts ist einfach so eine Riesenerscheinung, die ist halt sehr groß und imposant und schreit rum und köpft alle. Und er ist halt so einen halben Fingerhut groß und immer wenn quasi, wenn sie irgendwo auftauchen, dann wird irgendwie angekündigt, so die Königin. Und dann kommt er so ganz klein irgendwo hinterm Busch hervor, so und der König. Und es ist irgendwie sehr, sehr traurig, aber ich mag ihn sehr gerne irgendwie, weil er dann auch sagt: so, nee, jetzt lass dich mal nicht köpfen. Lass doch erstmal geil verhandeln. Ich will mal eine richtige Verhandlung machen, weil ich darf nie, weil du köpfst ja mal alle. Und sie ist so, ja, gut, okay. Und ich fand ja diese Verhandlung dann auch so geil, weil natürlich, es ist auch so. Wenn der Film nicht so ein krasser Kinderfilm wäre, könnte man da auch so ein bisschen irgendwie Justizkritik üben, also beziehungsweise Justizkritik dahinter sehen, weil Alice natürlich überhaupt keine Chance hat. Die Queen ruft halt irgendwelche Zeugen ins Programm, die alle total bescheuert sind und durchgedreht, wie alle in diesem Land. Und die einfach sowieso überhaupt keine Beweise haben. Und es gibt eigentlich auch gar keine Beweise, da niemand dabei war, außer vielleicht den Hofbediensteten. Und
aber der Hutmacher.
Der Hutmacher, der aber auch wieder nur Tee anbieten will, natürlich erstmal den Kuchen ausrollt, weil die Königin hat ja nicht Geburtstag, ist ja klar. Und es ist einfach alles so weird in diesem Film. Aber es ist halt, ich sag mal so, ich war an diesem Punkt dann, wo dann schon wieder nicht Geburtstag gefeiert wird, nachdem ich das gerade in der Hälfte des Films schon gerade so überlebt habe, ohne auch langsam mir einen Hut aufzusetzen. Der Film stresst schon krass.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Auch dann im Finale eben das Gericht. Alice wird noch mal groß, weil sie wieder so Großfresskekse kriegt und alles rastet aus. Und dann wird sie noch gejagt. Und bis eben dann zum Finale, wo sie eben dann doch wieder aus dem Wunderland rausfindet, indem sie sich selber unterm Baum liegen sieht natürlich. Und man merkt so, das Ganze könnte wahrscheinlich ein Traum gewesen sein. Das ist einfach, dieser ganze Film ist so wirklich ein großes, buntes Tuvabo irgendwie. Und er hört ja auch nicht auf. Ne? Also sobald sie in diesem Wunderland ist, geht es ja Schlag auf Schlag. Und das ist schon sehr reizüberflutend. Und das sage ich als 34-Jähriger. So, deswegen, ich möchte nicht sagen, dass der Film nicht ab 0 Jahren geeignet ist. Wie gesagt, auch wenn die Sache mit den Austern wirklich mich schwer getroffen hat, da passiert ja nichts Brutales im Film. So, und der ist ja auch nicht irgendwie auch mit dem Kopf und so. Das ist schon natürlich nicht ohne, aber man sieht ja nichts. Es ist ja alles für Kinder trotzdem aufbereitet. Aber rein mal jetzt von der Machart, von der visuellen Bildgewalt, von den wirklich sehr schrägen Dialogen und Wortspielen und Co. Das ist für ein Kind doch, glaube ich, hardcore überfordernd einfach.
Ja.
Also war es mir halt schon teilweise. Also wie gesagt, der feuert halt wirklich im Minutentakt neue Charaktere, Songs, bunte Verrücktheiten und einfach immer wieder neue Setpieces ab. Das ist schon krass so. Und in einer guten Form. Also ich mag den Film sehr. Ich war sehr unterhalten. Ich mochte diesen alten Charme, verbunden auch, aber trotzdem einfach mit dieser klassischen Disney-Animations-Zeichentrick-Ästhetik. Der Film ist wirklich toll gemacht. Der hat eine ganz, ganz tolle Bildsprache. Die Songs sind toll. Die Charaktere sind alle positiv verrückt. Der erzählt echt einfach eine schöne, weirde Geschichte von einfach diesem Mädchen, das Bock hat einfach auf Abenteuer und sich da so eine ein Wunderland da, ja, erdenkt oder auch nicht. Oder vielleicht ist sie doch reingefallen ins Rabbit Hole. Wer
Who
weiß
knows?
Es. Who knows, genau. Das lässt der Film ja auch so schön offen. Aber es ist schon sehr vereinnahmend, der Film. Und sehr, sehr skurril natürlich einfach. Und wirklich ein Drogentrip könnte es nicht besser zusammenfassen irgendwie. Es ist ja wirklich schon sehr absichtlich absolut ans Maximum gedreht, was die Verrücktheit angeht. Und wenn ich jetzt im gleichen Zuge lese, ich habe das jetzt nicht konkret weiter nachgeforscht, aber wenn ich dann lese, der Film war ein Flop damals, dann frage ich mich halt schon, so war das so nach den es war ja, glaube ich, der 9. Disney-Film überhaupt, Animationsfilm, wenn ich mich vertue. Also es gab da vorher ja noch nicht so viele, aber die waren ja doch auch eher klassisch dann davor. War das den Leuten vielleicht wirklich 1951 schon zu weird? War das zu viel den Leuten?
Ich meine, wenn du heute schon sagst, dass es dir zu weird vorkam oder dass es sehr, sehr merkwürdig war, und wir haben 2020, was meinst du, wie das dann wohl für Leute war, die den damals gesehen haben, wo man noch ganz andere Bezug zu Filmen und zu Popkultur hatte, wo es sowas halt nicht unbedingt häufig gab?
Absolut, genau das meine ich halt, ne? Also die Leute, also einige kannten da wahrscheinlich die Bücher sicherlich, aber das dann eben in so einer geballten Form in diesem Disney-Stil zu bekommen und ja, wahrscheinlich, also ich denke auch, dass die halt auch gerade dann zu dieser Zeit was anderes erwarteten oder beziehungsweise überhaupt was Gediegeneres, ne, was, ich will jetzt nicht sagen, Anspruchsvolleres, sie haben schon einen Disney-Animationsfilm erwartet. Also den Stil kannten sie ja inzwischen, aber ich glaube halt auch, dass es wirklich zu abgedreht war. Und auch, ich sag ja, ich find's faszinierend, dass er in dieser Geschwindigkeit es auch so durchballert, ne? Es ist ja wirklich wenig bis keine Atempause dabei. Du hast ja wirklich eine Skurrilität folgt auf die nächste und das eben über, ja, knapp eine Stunde 18 dauert der so. Und ja, wie gesagt, Vorgeschichte gibt's nicht groß, also der fängt wirklich ab Minute 9, 10 dann an, auch wirklich weird zu werden und zieht es halt bis zum Ende durch. Und wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ich fand ihn sehr gut. So. Hätte vielleicht hier und da noch tatsächlich noch so ein bisschen die Story aufblasen können. Also gerade auch, dass die Queen of Hearts
es
schon.
Es gibt keine Story.
Ja,
das ist eine Aneinanderreihung von Kurzgeschichten.
Ja, du weißt, was ich meine. Aber gerade zum Beispiel die Queen of Hearts wird ja dann schon hier noch mal so auch als Mittelpunkt dargestellt oder als, ne, alle reden davon, aber man sieht sie ja erst zum Schluss so richtig. Es hätte zum Beispiel an diesem Hof hätte deutlich mehr passieren dürfen. Das hat ja zum Beispiel auch dann der Realfilm ja dann, also das Remake ja auch dann mehr gemacht.
Ja, ob das so eine gute Idee war, weiß ich nicht.
Was meinst du jetzt?
Ich fand den Realfilm damals, 2010, als er rauskam, das war nicht 2010,
oder? Doch, 2010 ist der erste, ja.
Ja, okay, das war das erste Date mit meiner Ex-Freundin damals. Und damals fand ich den okay, aber dann auch zwei oder dreimal gesehen und mit jedem Mal mehr. Boah, der ist schon nicht so gut.
Nein, ist er auch nicht. Aber ich mochte da tatsächlich, dass die ein bisschen mehr draus gemacht haben. Dass sie ein bisschen die Story, Anführungszeichen, dass sie die Story ein bisschen erweitert haben. Dass du noch ein bisschen mehr wirklich von der Welt wirklich lernst. Muss man nicht machen, weiß ich. Man kann es auch einfach als fast schon Anthologie in diesem Wunderland sehen. Muss man nicht machen. Hätte mir aber gefallen, wenn man noch ein bisschen mehr von, also du kannst einerseits sagen, okay, diese Welt ist einfach nur weird, da passiert sonst nichts anderes, außer dass alle weird sind. Nehme ich hin, ist okay. Hätte man gesagt, ja, die Welt ist weird, aber da gibt's schon auch noch mehr als ganzen Tag nur weird sein Leute köpfen. Gerade an diesem Königreich, die machen vielleicht auch doch noch was anderes. Weißt also, wenn der Mad Hatter und der Hase den ganzen Tag Tee saufen, dann ist es fein, weil die werden als komplette Lunatics eingeführt. So, die sind einfach geisteskrank. ist okay, die können den ganzen Tag nicht Geburtstag feiern, verstehe ich, nehme ich so hin. Aber dass an einem Hof quasi, an einem Königshof noch ein bisschen mehr doch passiert, vielleicht als ganzen Tag Leute köpfen und Rosen anmalen, dass sie vielleicht auch ein Gefolge haben oder was auch immer, da hätte man vielleicht mehr machen können noch ein bisschen. Dafür kommt es vielleicht noch im Film dann eben einfach ein bisschen zu spät, weißt du? Also hätte man das so ein bisschen vorgezogen, hätte man noch ein bisschen mehr daraus gemacht, hätte es mir als Film einfach noch besser gefallen. So als wirklich reine LSD-Achterbahn, da das Wunderland, sehr gut, hat mir schon gut gefallen, war gut unterhalten, gut gemacht, gar keine Frage, hat seinen Klassikerstatus definitiv zu Recht, so auf jeden Fall, ist ein toller Film. Wie gesagt, aber wirklich für 0- bis 3-Jährige zu empfehlen ist, würde ich mal kurz nicht behaupten. Aber nein, ich hatte auf jeden Fall großen Spaß mit dem Film. Also auf so einer typischen Letterbox-Skala würde ich ihm so 4 von 5 habe ich ihm gegeben. Also ich fand ihn schon sehr gut. Hätte für mich eben, wie gesagt, gerne so ein bisschen noch ein bisschen mehr rausholen können aus den Charakteren und der Welt. Aber ja, insgesamt so absolut Klassiker. Hat ja dann auch zu Recht so den Kultstatus ja dann auch bekommen, auch wenn er vielleicht damals noch nicht so gut angekommen ist. Wie gesagt, ich würde es ganz klar auf die Zeit beziehen. Der ist nach wie vor einfach ein sehr weirder Film. Heute kann man das besser einordnen, glaube ich, war damals, glaube ich, noch nicht so einfach für die Leute. Und ja, von daher eine weitere Lücke im Disney-Kanon geschlossen. Wie gesagt, ich glaube, so viele fehlen nicht mehr, aber von daher
einen habe ich noch auf meiner Liste.
Ja, ein paar sind noch dabei, gerade bei den Älteren sicherlich. Aber von daher kann ich mir nur mal sagen, der Schaubefehl hat mal wieder seine Wirkung nicht verfehlt. Und ja, hab den sehr gerne geschaut.
Ich hab den ja auch jetzt erst vor 1-2 Wochen oder so mal wieder nachgeholt. Mhm. Und ich wusste auch sehr vieles einfach nicht mehr. Ich war halt super verwirrt, dass der nicht aus den 60ern kommt, sondern dass der halt noch mal 10 Jahre vorher entstanden ist.
Ja, ja.
Das fand ich so irgendwie bemerkenswert.
Nee, also wie gesagt, für die Zeit so einen Film raushauen ist schon auf jeden Fall, ist mutiger als alles, was Disney in den letzten 20 Jahren gemacht hat. Das kann man schon mal sagen. also solche Experimente, glaube ich, so, also was heißt Experiment? Also sie wussten ja auch nicht, wie das ausgeht, wie Leute es annehmen. Aber wie gesagt, wenn Walt Disney vielleicht ihn selber tatsächlich nicht so geil fand, vielleicht war es ihm sogar zu drüber, vielleicht haben sie ein bisschen übertrieben. Aber letzten Endes, ich glaube, genau deswegen hat er heute diesen Status, ne? Also wenn du da so all in gehst bei dieser Geschichte, dann zieh es halt durch. Das haben sie gemacht. Von daher, das kann ich nur loben. Und das passt auch alles genauso. Es muss so weird sein, damit es auch dieses, dafür ist es das Wunderland, ne? Dann hättest du auch einen normalen Disney-Film machen können ohne Wunderland, ne? Also deswegen, also das muss schon so sein. Das ist eingefangen. Aber ja, es ist nicht unanstrengend, das auch zu schauen.
Das stimmt. Dann.
Nicht unanstrengend, passt übrigens auch zu einem Film, den du geguckt hast.
Findest du?
In einer gewissen Art und Weise.
Ja, ich habe mir angeguckt Falling Down.
Haben Sie einen schlechten Tag? Geht es nicht mehr weiter? Macht die Wirtschaftskrise Sie fertig? Haben Sie Angst, spazieren zu gehen? Macht Sie das Leben in den 90er Jahren fertig? Was wollen Sie dagegen tun?
Moment mal! Wo wollen Sie hin?
Ich gehe nach Hause!
Ein Film, den ich aus der Fernsehzeitung kannte. War so ein Ding, wenn es mal bei Kabel 1 oder sowas lief, dann war es meistens der Tagestipp und ach, was ist das für ein toller Film. Er kommt aus dem Jahr 93. Regie hat geführt Joel Schumacher. Soll er in Frieden ruhen. Dieses Jahr, glaube ich, erst verstorben leider. Den kennen die meisten aus den fantastischen Batman-Filmen Batman Forever und natürlich Batman and Robin. Wobei ich sagen muss, ich mag Batman Forever. Ich glaube, das war damals meine erste Berührung mit Batman. Und vielleicht ist das deswegen auch der Grund, warum ich den immer noch eigentlich ganz cool finde. Der ist halt so maximal drüber, dass es einfach unterhaltsam ist.
Vielleicht, also ja, okay, akzeptiert. Vielleicht können wir ihn aber auch noch als Regisseur von The Lost Boys oder zumindest 8mm vielleicht noch benennen, weil
genau, das wäre
qualitativ vielleicht doch ein bisschen noch höher
angesetzt. Das wäre jetzt als nächstes gekommen. Ich habe eine ganze Menge von ihm auf die Watchlist gepackt. Ich glaube, St. Elmo's Fire ist auch noch von ihm.
Ja.
Flatliners, das Original.
Ja, ist auch von ihm, ja.
Hast du das Remake gesehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Hui. War gar nicht mal so gut.
Ja, habe ich gelesen.
Im Cast ist Michael Douglas als Defense oder als Bill, je nachdem. Ja, muss man nicht zu sagen, großartiger Schauspieler. Robert Duvall spielt mit als ganz merkwürdiger Name, Prendergast.
Detective Prendergast, ja.
Super komisch auszusprechen. Auch Schauspiellegende. Barbara Hershey als Beth, die Frau oder Ex-Frau von Bill und Rachel Ticotin als Sandra. Das sind so die, ja, ich sag mal, wichtigsten Figuren. Wo ich mich ein bisschen gewundert habe, der Film war in Cannes nominiert für die Palme d'Or, zumindest Schumacher war nominiert. Und der Film, den gibt es bei Sky zu streamen, auf iTunes zu leihen oder halt als DVD, Blu-ray, Videokassette, weil ich sagen muss, das Blu-ray-Cover ist ziemlich hässlich. Das sieht aus wie jeder C-Action-Film, der aktuell einfach nur für nach Release für einen Fünfer irgendwo auf der Rampe liegt. Das ist so sein Gesicht mit der zerbrochenen Brille in groß, da drüber Falling Down in roter Schrift, leicht schräg. Es sieht richtig scheiße aus.
Dabei haben sie so tolle Plakatmotive, wie das, wo er auf dieser Treppe steht, die Graffiti-Treppe und so, da gibt's richtig tolle Motive. Also da haben sie dann einfach nicht schlecht in die Acid-Kiste gegriffen.
Ja. Meine Erwartungen an den Film, wie gesagt, ich kannte ja im Grunde genommen nur die Zusammenfassungen von der Fernsehzeitschrift damals und ich habe mich auch vorher nie so richtig mit dem Streifen befasst. Dementsprechend war das so, Michael Douglas ist ein cooler Typ, der allmählich zu viel hat und gegen das Establishment vorgeht. Juhei! In Wahrheit verhält sich der Film ein bisschen anders, dazu aber gleich. Ich werde jetzt mal nicht aus der UFDB vorlesen, denn die Zusammenfassung war wieder ein bisschen merkwürdig geschrieben. Ich nehme lieber die Zusammenfassung von der großartigen Seite werstreamt.es, also ES. Die nehmen sich nicht viel, aber ist nicht ganz so merkwürdig geschrieben. Mitten im Stau von der Arbeit auf dem Weg nach Hause platzt einem Durchschnittstypen der Kragen. Er lässt sein Auto stehen und beginnt einen lawinenartigen Amoklauf, der mit jeder einzelnen Station an Intensität gewinnt durch Los Angeles. Cop Prendergast verfolgt die Spur der Zerstörung und muss feststellen, dass er einer tickenden Zeitbombe auf der Spur ist. Ein kleiner Disclaimer vorweg. Ich hatte mir einige Notizen gemacht, mein Rechner ist abgekackt und konnte das nicht wiederherstellen. Dementsprechend wird es jetzt alles mehr improvisiert, als ich es eigentlich geplant hätte. Denn der Film hat einen ganz, ganz, ganz großen Punkt, an dem es, glaube ich, hängt, wie man ihn wahrnimmt. Daher kamen auch, glaube ich, zumindest aus meiner Bubble, einige nicht ganz so euphorische Bewertungen. Und da die Frage an dich. Ist die Figur von Bill, von Michael Douglas, nennen wir ihn Bill, ein Held oder ein Schurke?
Weder noch.
Sondern?
Er ist eigentlich eine sehr traurige Gestalt einfach. Und er ist im Grunde ist er ja krank. Also krank im Sinne von wirklich krank. Der braucht halt Hilfe. Das ist im Grunde ein sehr trauriger, gebrochener Mann, der im Leben Probleme hat und niemand hilft ihm quasi. Das ist er. Also er ist eigentlich weder noch. Er tut im Film böse Dinge. Es gibt aber eben auch Szenen, in denen man sieht, dass er eigentlich auch ein normaler Mensch mit einem normalen Leben mal war und das jetzt wegschmeißt, weil es dazu geführt hat quasi, was ihm widerfahren ist, sag ich mal. Also er ist eigentlich weder noch im Film. Er ist halt, ja, wie gesagt, er ist eigentlich ist er im Sinne ein gebrochener Mann, ein Opfer, aber er tut natürlich schlimme Dinge. Aber er ist weder Held noch Bösewicht in dem Sinne. Aber er ist aus dem Alltag heraus ein Alltagsbösewicht, sag ich mal.
Und da widerspreche ich dir.
Okay.
Der Kerl ist ein astreiner Psychopath. Von Anfang an. Der Film beginnt halt mit der Szene, wie er im Stau steckt. Und ja, es ist laut, es ist schwül, kann ich schon mal sagen. Die Kamera ist super. Und generell schnitttechnisch und so ist der Film ziemlich geil. Also, Joel Schumacher ist kein Typ, der diskret vorgeht, was in dem Film ein paar Mal vielleicht besser gewesen wäre. Aber es ist ein Stil, der eigentlich ganz gut passt. Und Bill sitzt in seinem Auto und hinter ihm wird gehupt, vor ihm wird gehupt. Man hört diese typischen 90er-Anzeigen, die umklacken. Neben ihm ist ein Schulbus, an dem die Kinder schreien und laut sind. Und er hat keinen Bock mehr, steigt aus und geht weg. Und hinter ihm sitzt Prendergast und oder zumindest in der Nähe ist er. Die haben einen ja, unterhalten sich mit einem Polizisten, der sagt, oh, was ist denn hier los? Und merkwürdige Szene, whatever. Und unsere, oder die Hauptfigur geht zu einem, möchte, ja, geht zu einem Münztelefon, hat aber nur einen Schein und möchte den tauschen. Und da geht das Ganze los. Das ist nämlich ein koreanischer ja, Ladenbesitzer und der sagt, nö, ich tausche hier das Geld nicht, sie müssen schon etwas kaufen. Und verlangt wohl ein bisschen zu viel Geld für alles. Und das regt ihn so auf, dass er anfängt, den Ladenbesitzer nicht nur verbal zu attackieren, wodurch er sich eingeschüchtert fühlt, und zu einem Baseballschläger greift. Er wird entwaffnet und dann nimmt das alles so ein bisschen seinen Lauf. Bill zerschlägt diesen Laden komplett, trifft auf ja, Gangmitglieder, macht die fertig. Danach wird er fast Opfer eines Drive-Bys, gelangt aber in dem im Zuge dessen an Waffen und zerballert dann ein, ja, ein Schnellimbiss. Wenn man sich ein bisschen mit diesem Film auseinandersetzt im Internet, ich habe es jetzt nicht viel gemacht, weil kaum noch Zeit gehabt. Aber zum Beispiel einfachstes Ding, Falling Down, Essay bei YouTube suchen, sehen den viele als, wie du schon meintest, als Opfer seines Schicksals und hat ganz viele von diesen Video-Essays haben leider in der Kommentarspalte, ich würde sogar schon sagen, Incel-Publikum. Denn ein wichtiger Plotpunkt ist seine Ex-Frau, die Beth. Sie haben auch eine Tochter, einen Hund, so dieses typische amerikanische Ding, ein Haus, kein großes, aber mit Garten, Hund, Ehemann, Ehefrau und kleine Tochter, alles super schön. Sie hat aber zum Beispiel auch schon eine Restraining Order. Helf mir mal, was heißt das nochmal auf Deutsch?
Ein, sag schon.
Einstweilige Verfügung.
Einstweilige Verfügung, genau, danke.
Genau. Ich habe ihn auf Englisch gesehen. Eine einstweilige Verfügung, dass er sich bitte auf eine bestimmte Entfernung halt fernhalten soll. Er hat aber angerufen und gesagt, so, ich komme jetzt nach Hause. Und sie sagt, du wohnst hier nicht mehr. Das ist nicht dein Zuhause.
Und weil die Tochter Geburtstag hat.
Genau. Und da kommt es zu einer der ersten so richtig unangenehmen Szenen, wie ich finde. Nämlich, sie verständigt natürlich die Polizei. Und die fragen dann, ja, warum haben sie denn überhaupt diese einstweilige Verfügung? Und sie meint, na ja, er hat mich psychisch halt komplett fertig gemacht, im Grunde genommen. Denn er hat sie nicht angegriffen, er wurde nie tätig, er wurde nie handgreiflich und so weiter und so fort. Und wo auch der Polizei dann, der Polizist eine Augenbraue hebt und meint so, ja, aber warum soll er sie dann nicht besuchen? Was mir einfach schon mega unangenehm ist. So, ich meine, du bist Polizist, da ist jemand, der sagt so, ey, der Typ ist verrückt und soll sich bitte fernhalten und er nimmt's nicht ernst. Generell, die gesamte Polizei nimmt das alles
an. Ich wollte gerade sagen, das zieht sich ja nicht den ganzen Film. Bester Satz dann irgendwann von der Polizistin. Das Einzige, was ich tun kann, wenn das nächste Mal eine Wahl ist und das heißt, sollen die Polizeikräfte irgendwie weniger Streifenwagen eingesetzt werden, dann stimmen sie für Nein.
Ja.
Also das zieht sich ja durch den ganzen Film, ja.
Und das war schon so mega unangenehm irgendwo. Das ist dann allerdings auch der Punkt, an dem sich dann eine bestimmte Klientel, die dieser Film aus irgendeinem Grund anzieht, aufgeilen ist das falsche Wort, hochziehen und sagen, ja, und sie weiß ja noch nicht mal, wieso sie diese einstweilige Verfügung hat. Und der arme Kerl, es wird später im Film
Das wird doch klar durch die Videos.
Danke. Es wird so klar, dass der Typ einfach wirklich verrückt ist. Alleine diese Szene mit dem, wo er sagt, so, setz sie bitte aufs Horsey und das Kind möchte nicht und er komplett aggressiv wird, da hat sich bei mir alles zusammengezogen. Und durch den gesamten Film ziehen sich immer so kleine Bemerkungen, kleine Sachen, wo man einfach merkt, dass der nicht, ja, dass der wirklich ein ganz, ganz ernsthaftes Problem hat und nicht erst seit kurzem. Man hat da den Besuch von Prendergast und seiner Partnerin bei der Mutter, wo man rausfindet, der Typ arbeitet seit Monaten nicht mehr oder seit einem Monat.
Aber er ist gefeuert worden, aber fährt jeden Morgen trotzdem zur Arbeit.
Genau. Er hat einen Aktenkoffer, in dem ein Sandwich ist und ein Stück und ein Apfel. So, weil er mit der Situation, in der er ist, überhaupt nicht klarkommt, weil er das nicht verarbeiten kann. Und das bahnt sich dann in der Gewalt seinen Weg. Der möchte nach Mittag Frühstück bei einem Schnellimbiss haben. Und die sagen so, sorry, das servieren wir einfach nicht mehr. Und das regt ihn so auf, dass er eine Waffe zieht. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie Menschen da sitzen und sich denken, ja Mann, du hast recht. Das wollten wir doch schon alle mal machen. Wo seid ihr denn falsch abgebogen?
Also, aber das ist ja genau der Punkt bei dem Film. Also tatsächlich, witzigerweise, also es ist wirklich jetzt nicht falsch verstehen. Einmal du, einmal auch die Hörer.
Ja.
Aber es gibt ja solche Szenen im Film, wo man sich dann wirklich mal gedacht hat im Leben so, oh ja, jetzt würde ich aber gerne auch mal machen. Weißt du, bei dem Stau. Alle hupen und nerven, einfach mal ausstehen und gehen. Oder dieser andere Stau, wo so ein Typ die ganze Zeit hupt, aus dem Auto schreit, was macht er? Geht über die Straße, haut ihm einfach aufs Maul so. Solche Szenarien gibt's halt im Alltag und ich nehme mich da nicht raus, wenn ich mir manchmal im Kopfkino hab, so dir würde ich jetzt gerne einfach mal dein Gesicht einhauen, so. Mach's natürlich nicht, aber im Film macht er es eben. Und das ist ja quasi der Film hat ja eine deutliche, also auch, natürlich ist er in dem Sinne ernst und er ist auch sehr schwer, aber er hat ja auf jeden Fall eine satirische Note. Dem kann man dem Film auf keinen Fall entsagen, meiner Meinung nach. Er ist ja schon eine Gesellschaftssatire in gewissen Punkten.
Fand ich halt überhaupt nicht. Ich fand den eher unangenehm, die gesamte Zeit.
Er ist unangenehm, sage ich ja gerade. Ich sag nicht, dass er nicht unangenehm ist und dass der nicht wirklich auch schwer zu ertragen ist teilweise. Aber er hat definitiv Szenen oder er hat definitiv eine gewisse gesellschaftliche Satire damit drin, ich sehe die auf jeden Fall. Weil er spielt ja genau mit diesen Dingen eben. Er spielt ja genau mit solchen Szenarien. Du stehst 2 Minuten bis halb gibt's Mittag, du stehst 2 Minuten danach im Laden, sagst, krieg ich noch Frühstück? Ja, nee, das ist jetzt vorbei. So, dann, ja, ich kenne solche Szenarien. Dann denkst du dir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen so? Aber es ist halt dann so. Und normalerweise im normalen Leben als gestandener, gefestigter Mensch denkst du dir dann so, oh, ihr Deppen, dann halt nicht. Und hier ist es eben so, dass der Film ist so überspitzt, dass er einfach eine Waffe zieht. Und diese Momente, wo sich eine reguläre Person eigentlich denken sollte, ja, okay, halt, schluck ich das halt, rastet er halt einfach komplett aus und lässt halt seiner gesamten Wut, die er auf das Leben hat, weil er keine Frau mehr hat, weil er keinen Job mehr hat, weil er das alles halt verloren hat quasi. Natürlich hat er es verloren aus dem Grund. Aber das potenziert sich bei ihm eben in diese abstruse Gewalt, ausgelöst von solchen kleinen Alltagsmomenten, die normalerweise einen gefestigten Menschen eben eigentlich dann nicht kalt lassen, aber die, wo man das halt sagt, ja, dann schluckt man das einmal runter und ist gut halt. Das sehe ich schon eindeutig in dem Film.
Aber ich fand's nie lustig.
Es ist ja nicht lustig. Eine Satire muss ja nicht lustig sein. Aber er nimmt das schon, er persifliert das schon so ein bisschen, diese Alltagsszenarien, und treibt es halt auf die Spitze. Und er will nicht unterhalten, aber er klagt das eher an. Dass quasi, also der Film ist von 93 und du kannst es auch auf heute übertragen, ohne Probleme. Er klagt es an, dass quasi die Umwelt, weil er beschwert sich halt die ganze Zeit über die Welt. Er beschwert sich halt, dass er beschwert sich ja quasi über die ganze Gesellschaft quasi. Dass alles halt, alle, die Reichen sind zu reich und die Armen sind zu arm und irgendwie hier ein plastischer Chirurg kriegt irgendwie ein Riesenschloss und er als, was ist er? Er baut Raketen irgendwie.
Er hat beim Verteidigungsministerium gearbeitet.
Genau, ne? Und er kriegt irgendwie einen Hungerlohn und irgendwie hier die Golfer da, die da Golf spielen mit den Rentnern. Und die hier, ne? Und warum ist das hier eigentlich alles ein Golfplatz? Hier sollten eher Kinder spielen und hier sollte es Streichelzoos geben. Also er regt sich ja einfach komplett über die Gesellschaft und das System auf. Und das ist ja heute genauso aktuell wie früher.
Aber findest du das nicht dann merkwürdig, dass du einem Wahnsinnigen in dem Sinne ja zustimmst?
Das ist ja genau der Punkt. Der Film lockt dich ja in so eine gewisse Falle, dass du selbst das hinterfragst, so nach dem Motto. Also du kannst, natürlich solltest, kann man Sachen hinterfragen im System, aber vielleicht, der Film sagt mir quasi, die Lösung eben für solche Problematiken ist eben nicht eine Waffe zu ziehen und so. Also für mich quasi dreht der Film das quasi um und überspitzt dann diese Szenarien einfach so auf eine harte Weise, wie es halt natürlich ein normalerweise gestandener Mensch niemals tun wird, würde oder sollte. Aber wie gesagt, ich weiß, dass Leute das auch anders sehen. Ich lese den Film so, aber wie gesagt, ist dafür auf jeden Fall diskutabel. Gehe ich mit.
Und das meinte ich halt mit, vielleicht war Schumacher der falsche Regisseur vielleicht davon, weil es ist halt nicht mit der feinen Nadel gestrickt, sondern es ist wirklich mitten in die Fresse. Du hast die gesamte Zeit Jesus-Symbolik im Hintergrund und am Ende ist es ja so eine Art Märtyrertum. Und ich fand's, darüber haben sich auch ganz viele Leute aufgeregt von diesen, ich sag mal, eher unangenehmen Teil des Internets. Ja, und er stirbt am Ende und seine Frau weint noch nicht mal und feiert sofort Geburtstag für die kleine Tochter. Und denkst, warum sollte man um diesen schlimmen Menschen auch nur eine Träne vergießen?
Das stimmt.
So dieses ganze Märtyrer-Ding, dass er sich opfert nach seinem Kreuzzug gegen das böse Establishment und gegen diesen blöden Mubis-Mitarbeiter, nee, Mubis ist das bei Kevin Smith, gegen diesen blöden Schnellimbiss-Mitarbeiter, Fast-Food-Mitarbeiter, der ist halt sowas von egal. Es ist nichts, was dein Leben in irgendeiner Form einschränkt. Es ist, du hast da halt im Gegensatz dazu den einen Farbigen, der vor einer Bank protestiert und abgeführt wird einfach. Und Bill steht daneben und statt etwas dagegen zu unternehmen, weil er ist ja gegen die Gesellschaft und gegen die Ungerechtigkeit, steht er und denkt sich, okay, berührt mich ja nicht. Es ist einfach ein egoistisches Arschloch die gesamte Zeit.
Ja, natürlich. Ich meine, also er ist ja auch ein rassistischer Charakter, ne? Beziehungsweise, ich finde das auch diskutabel. Ist er wirklich? Also ja, schon. Er beleidigt am Anfang den Latino, den Shop-Inhaber,
den Koreaner, den Latino, die gesamte Zeit.
Ja,
aber nicht offensiv.
Aber als er dann ja quasi in diesem Military-Shop ist, wo du ja ganze Zeit quasi denkst, so dass er übelst der Rassist ist. Und dann kommt ja quasi raus, dass dieser Shop-Inhaber der krasse Nazi ist, der auch wirklich mit Hakenkreuz-Flaggen quasi im Lagerraum abhängt und irgendwelche Zweiter Weltkriegssachen sammelt. Als der ihn dann quasi so auf seine Seite sieht und sagt so, ey, ich hab cool, wir sind quasi die gleichen Leute, ne? Wir ticken genau gleich und voll cool und so. Und dann sagt Michael Douglas ja so, nee, ich bin nicht wie du, ich bin genau das Gegenteil von dir.
Ja, ist er halt nicht. Ist er halt nicht. Das sieht man auch. Das wird auch ganz, ganz deutlich mit der Kamera gemacht. Er möchte es einfach nicht wahrhaben.
Ja, ja, genau. Und dann kommt ja diese Szene mit dem Spiegel.
Ja, genau.
Wo er dann in den Spiegel schaut und hinter ihm steht er dann auf und replaced ihn ja quasi einfach nur. Genau. Aber er denkt ja immer die ganze Zeit eben, dass er es eigentlich nicht ist. Aber so. Auf jeden Fall, aber jetzt mal meine Frage an dich. Findest du, dass der Film rassistisch ist?
Nein.
Okay, weil das werfen ihm nämlich sehr viele vor und das verstehe ich nicht. Weil der Film schon da genug selbst widerspricht und dem Charakter eben das nicht zusteckt quasi, ne? Wie gesagt, ich bin ja immer der Meinung, du kannst Arschloch-Charaktere schreiben, wie du willst, du musst es nur im Film dann im Kontext auch irgendwie auflösen.
Und ich glaube, da kommen wir wieder zu der Eingangsfrage, die ich gestellt habe. Ganz viele sehen den Film so, als ob Bill eine gute Hauptfigur ist, die einfach nur, wie gesagt, einen schlechten Tag hat.
Nee, das sehe ich auf jeden Fall nicht so.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nee, für mich ist Bill auch nicht die Hauptfigur. Für mich ist Pendergast die Hauptfigur.
Ja, da habe ich ein Video-Essay gesehen, wo der war auch auf, ich sag mal, jetzt unserer Seite, aber der meinte, dass dieser ganze Subplot mit Pendergast total langweilig war. Fand ich nicht.
Wie gesagt, für mich ist er nicht Subplot, für mich ist er die Hauptfigur. Ja. Im Film geht's für mich um einen alternden Polizisten, der seinen letzten Tag hat, der aus persönlichen Gründen aufhört, das wird ja ergründet und so weiter. Und ja, Michael Douglas ist quasi zweiter Hauptfigur. Aber ich finde, eigentlich der Film geht um diesen Cop, der seinen letzten Tag hat und dann seinen letzten Tag nochmal in so einen krassen Fall reingezogen wird und das quasi nochmal als Ansporn nimmt auf seinen letzten Tag, das nochmal zu lösen und hier irgendwas wittert und so. Und das ist für mich eigentlich die Hauptstory und dann quasi vermischt sich das ja eben mit diesem, natürlich mit diesem Feldzug von Bill. Aber ich finde eigentlich, dass die Story um den Polizisten ist eigentlich mehr für mich der Dreh- und Angelpunkt, weil mit ihm endet es ja quasi auch so. Und
also die beiden Teile nehmen ungefähr gleich viel Zeit.
Ja, genau. Aber ich finde halt, wie gesagt, also ich würde auf keinen Fall sagen, irgendwie, also für mich ist Michael Douglas im Film nie die Hauptfigur, weil er ist ja auch keine Figur, mit dem du dich auch null identifizieren willst. So.
Naja, aber das sehen Leute halt ja, anders. Und das
die sollten ich schwierig. Sich mal hinterfragen.
Das ist halt echt das Problem an der gesamten Geschichte, dass ganz viele nicht bemerken, du sollst den Typen nicht sympathisch finden. Und trotzdem tun es welche, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und der Film hat halt dann auch, was vielleicht diesem ganzen, gib mal bei YouTube Falling Down Feminism ein. Das Video tut echt weh und die Kommentare sind richtig, richtig furchtbar. Die Frau von ihm wird ja so als überhysterisch dargestellt, also die von Prendergast. Und
ach so, die, ja, ja, okay.
Ich finde das sehr, sehr schwierig. Weil du hast auf der einen Seite halt die Frau von Bill, die halt übervorsichtig ist und richtig Panik hat vor ihrem
Mann. Sie hat einfach halt Angst, weil sie weiß, was er fähig ist. Oder zumindest glaubt zu wissen. Oder weiß doch schon. Sie weiß, wie er tickt und wie er ist. Also es ist absolut gerechtfertigt, dass sie da Angst um ihre Familie hat.
Ja. Auf der anderen Seite hast du halt die Frau des Polizisten, die Angst um ihren Mann hat und da halt krass überreagiert. Und es wird wie ein Sieg gefeiert, als er sie anschreit und sagt, dass sie mal bitte die scheiß Klappe halten soll. Das war so der Punkt, der einzige Punkt bei diesem Film, wo ich mir dachte so, bist du vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Weil das einfach diesem ganzen Hashtag Not All Men Leuten doch viel zu viel Futter gibt.
Ja, es wird ja ein bisschen so eben, es geht ja, also da wird halt zu sehr in den Fokus gerückt, dass er mit dieser jüngeren Kollegin so dicke ist und dass die beiden voll zusammenhalten und sie ja auch, also er wird ja auch von allen irgendwie belächelt, ne, weil er jetzt schon so alt ist.
Und sie
ist
halt also nie richtig im Einsatz war.
Genau, und sie ist ja die Einzige, die voll zu ihm hält und mit ihm Mittagessen immer will und ihn cool findet und die sind halt super befreundet. Und er erzählt ja auch, warum die Frau so ist, ne, dass die mal, dass sie, was war die Model oder Schauspielerin oder auf jeden Fall, sagt ja immer, sie hat früher durch ihren Look Geld verdient oder war halt von ihrem Aussehen gelebt und jetzt, wo sie eben im höheren Alter ist, geht das einfach nicht mehr und das hat sie irgendwie so ein bisschen natürlich gebrochen. Das ist ja auch so ein Spruch, er sagt ja irgendwie, ne, stell dir mal vor, das Einzige, was du hast, dass du schön bist oder sowas, sagt er ja immer auch so der Kollege, ne, sagt er, aber er ist ja quasi mit beide, ne, er ist ja seine Frau damit und sie, weil der Kollegin sagt, du bist nicht schön. Und ja, also das hat ja einen Grund, ne? Und genau, und sie hat immer Angst, dass ihm was passiert und so weiter. Deswegen will er ja ihr zuliebe aufhören. Und die junge Kollegin redet ja immer gegen, ja, aber du willst doch nur für sie aufhören. Stell dich doch mal dagegen. Also sie provoziert das ja quasi auch noch, ne? Dass er doch mal seiner Frau die Meinung sagen soll, weil er will doch eigentlich bestimmt weitermachen und so. Und keiner glaubt ihm ja auch, dass er wirklich zur Liebe zu seiner Frau aufhören möchte, ja. So quasi. Ja, das ist ein bisschen, das stimmt schon. Das ist ein bisschen, wie du eben sagst, der ganze Film ist nicht mit der heißen Nadel gestrickt. Also der ist schon sehr, der poltert schon viel.
Ja. Und wo man definitiv nicht mehr über Bills Agenda diskutieren kann. Und ich verstehe nicht, wie Leute das vergessen, nachdem er den Nazi umgebracht hat. Juhey, ein Nazi ist tot, cool. Ruft er ja bei seiner Frau an und sagt, hat seinen Monolog mit Point of No Return und dass er den jetzt halt überschritten hat. Und hey, wusstest du, dass in manchen Staaten in Südamerika es noch komplett legal ist, seine Frau umzubringen? Alter, wie kann man diesen Menschen nur sympathisch finden? Generell, und es ist halt diese gesamte Zeit fühlt er sich halt so missverstanden, was darin kulminiert, dass er am Ende ja auch sagt so, I'm the bad guy? Und halt überhaupt nicht weiß, wieso. Du hast mit einer fucking Bazooka eine Straße kaputt gemacht, weil du glaubst, dass die Leute da nicht, das nur auf Spaß machen. Alter! Oh, Entschuldigung. Einmal kurz, dann zum, dadurch, dass ich mich jetzt halt nicht so krass vorbereitet habe, waren das jetzt alles so Punkte, die mal aus dem System mussten. Dementsprechend Review-mäßig. Ich finde den Film sehr, 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 sehr gut. Ich fand ihn echt es super spannend. Er hat halt so ein paar Momente, die komplett überzeichnet sind. Es gibt so ein paar kleinere Charaktere, wie der ihn bei der Telefonzelle anpisst oder der Bettler, der sagt, er wär ein Vet aus Vietnam. Die sind halt komplett drüber. Die sind so über allem oder auch halt der Neonazi, der die zwei Schwulen aus seinem Laden schmeißt. Da übrigens auch richtig unangenehm. Ich habe jetzt nicht keine Strichliste geführt, aber wie häufig im Englischen das Wort Faggot gesagt wird, ist richtig, richtig eklig. Gerade von dem Hintergrund, dass Joel Schumacher schwul war. Und es ist allerdings auch ein, ich möchte nicht sagen gefährlicher Film, aber es ist einer, bei dem man einfach so eine Millisekunde mitdenken muss. Und ich kann und ich will es nicht nachvollziehen, dass Leute den als Unterhaltungsfilm sehen und denken, mein Gott, hat er recht. Der ist für mich eher so ein Film, mir fehlt irgendwie ein Vergleich, wo du einfach einer Figur folgst, der man eigentlich nicht folgen möchte. Und es ist halt alles, fast alles schlimm, aber spannend. Es ist ein ganz merkwürdiger Film und dadurch, dass ich den halt auch erst heute gesehen habe, bin ich vielleicht sogar noch ein bisschen überrollt. Aber das ist ja per se absolut nichts Schlechtes, sondern eher etwas, was man dem Film zugutehalten kann. Es hat mich einfach irritiert, wie die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist von diesem Ding. Wenn du verstehst, was ich meine.
Absolut, klar.
Und ich kann mich da nur wiederholen, ich verstehe es nicht, wie man das nicht sehen kann. Ich glaube, heutzutage ist man vielleicht sensibler auf solche Themen eingestellt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man auch in den 90ern nicht die Probleme von Bill gesehen hat. Gerade durch die von dir angesprochenen Videotapes, durch die Tape-Szene.
Nee, also den Film kannst du schon eigentlich nur missverstehen, wenn du es missverstehen willst.
Ja.
Sag ich jetzt mal, also wirklich so, weil diese Videotape-Szenen dann da, die sind ja nicht, die dauern irgendwie 2 Sekunden oder sind am Rande, so. Das ist ja eine wichtige Bestandteil des Vorfinales, weil das ist ja auch der Punkt. Er guckt die ja selber. Er guckt sich, also er bricht ja bei ihr ein, sie flieht dann schon in der Zeit. Und er schaut sich dann eben, um in Erinnerung zu schwelgen, schaut er sich die alten, Home-Videos an von seiner Familie. Und da, nach ein paar normalen Videos tauchen dann eben auch Aufnahmen auf, wo er eben seine Frau oder so und das Kind vor allem unter Druck setzt und da so wirklich ja, bedroht oder ihnen halt so sagt, sie Sachen zwingt, die sie nicht machen wollen oder halt wirklich einfach wie ein völlig durchgeknallter eben reagiert. Und das ist schon trotzdem auch so eine Szene, weil ich finde ja, du merkst in der Szene schon, wie er das reflektiert, ein Stück weit.
Ja.
In dem Moment, wo er die Videos guckt, checkt er das schon, was er da gemacht hat. Du merkst es, aber er ist an dem Punkt schon so weit draußen. Er ist schon so abfeiern von jeglicher Realität und Vernunft, dass das einfach zu spät ist. So, ne? Also jegliche Erkenntnis bei ihm ist da auch schon längst verloren. Aber deswegen, um nochmal quasi jetzt den Bogen zu spannen auf deine Frage vom Anfang, warum ich nicht finde, dass er trotzdem ein reiner Bösewicht ist, weil es einfach, er ist kein Filmbösewicht in dem Sinne. Er zieht nicht am Anfang, er packt nicht die Schrotflinte aus dem Kofferraum und sagt, ich knall jetzt meine Familie ab, sondern trotzdem, ja, er ist schon an einem gefährlichen Punkt weit draußen, aber das quasi wirklich, damit er komplett durchsnappt, passiert ja dann erst im Laufe quasi des Films.
Vielleicht deswegen, war Bösewicht auch einfach das falsche Wort.
Nee, aber es kann man schon so fragen, aber deswegen, ich finde halt trotzdem als Charakter, das ist ein Mensch, dem hättest du helfen können an einem gewissen Punkt im Leben. Hättest du eingreifen quasi noch können und ihn vielleicht noch irgendwie durch eine Therapie und Co. hättest du ihm helfen können, diese Aggression, diese Wut-Aggressionsprobleme, die er offensichtlich hatte und diese unterschwellige Aggression und Co. ihn vielleicht in den Griff zu kriegen. Aber dafür ist es halt, merkst du ja, längst zu spät, ne? Und dadurch, dass dann quasi eben die Trennung kam, er darf sein Kind nicht mehr sehen und so weiter, Jobverlust, das hat ihn ja quasi alles zu diesem Punkt getrieben, jetzt eben wirklich, dass alles egal ist und durchzudrehen quasi. Von daher, deswegen sage ich, für mich ist er kein Filmbösewicht, er ist halt aber auch sowieso nicht der Good Guy, überhaupt nicht, aber auch kein klassischer Bösewicht. Er ist, wie gesagt, ich finde, er ist gezeichnet von gesellschaftlichen Problemen, von eigenen Problemen. Und ja gut, warum ihm niemand vorher wie geholfen hat, warum das nie Thema war, kann man nicht wissen. Das ist nicht Bestandteil des Films. Aber ich sage trotzdem, das ist eine Figur, der hätte man im Leben irgendwann mal an einem gewissen Punkt noch hinterhelfen können, aber dafür ist es halt einfach zu spät.
Das stimmt. Ja. Ist ja auch die ganze Szene bei der Mutter ist ja auch einfach super, super, ja, auch unangenehm.
Die Mutter sagt ja auch, er gibt mir die Schuld für alles, auch für die Trennung von der Frau und so weiter. Ja,
ja, weil er ist ja nie schuld, sondern immer nur die anderen.
Hm.
Und wie gesagt, vielleicht ist es der Grund, warum ja diese ganze Incel-Thematik da mit aufkommt.
Wie gesagt, du kannst den Film, wenn du möchtest, kannst du ihn sehr leicht falsch verstehen. Aber ich finde, dann musst du das auch wollen, dann musst du generell auch sowieso schon, sag ich mal, einen Knacks haben dafür, das auch so sehen zu wollen und zu denken, geiler Typ.
Ja.
Das würde ich auch gerne machen. Und dann, wie gesagt, dann hast du auch selbst ein Problem.
Auf jeden Fall. Puh. Wollen wir zu den Filmen für die
nächste Ausgabe? Wir hatten schon einfachere Filme, muss man sagen. Ja,
ja, das stimmt.
Aber
hätte ich nicht gedacht bei so einem ja doch sehr bekannten und irgendwie, ich hätte den auch eher in die Richtung Blockbuster geordnet.
Wie gesagt, er hat damals ja auch wirklich, keine Beachtung ist falsch, aber er hat halt auch keine Preise eingeheimst und so. Ne? Also er wurde so ein bisschen dafür, dass es eigentlich ein sehr, sehr guter Film ist, mit in allen Belangen, auch eben schauspielerisch, technisch und so weiter, hat er eben nichts bekommen. Ne? Keine Auszeichnungen, keine Oscars, gar nichts. Ne? Also er hat ja wirklich von der Academy und so weiter keine Beachtung bekommen. Ja, vermutlich auch wegen seiner, natürlich trotzdem seiner Thematiken und so weiter. Ja.
Wahrscheinlich. Gut. Soll ich anfangen?
Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Hau raus.
Gut. Ich habe ihn bei dir bei Letterboxd nicht gefunden unter den Gesehenen. Wir hatten das ja schon mal, dass ich mich da verguckt habe. Aber schauen wir mal. Es ist ein Oscar-Film. Und zwar gar nicht so wenige Trophäen. Allerdings auch einer der umstritteneren bei der gesamten Preisverleihung.
Ja, nee, habe ich echt noch nicht gesehen.
Bin sehr gespannt.
Ist so ein Film, den ich mir auch immer wieder mal als, ja, ne, sollte man mal gesehen haben, auf die Liste gesetzt habe. Slumdog Millionär. Ja. Nee, habe ich mir bisher auch immer aufgeschoben aus, weiß ich nicht, nicht so die mega, nie das mega Interesse am Film gab, obwohl natürlich auch hier mit Auszeichnung natürlich da überschüttet wurde und wurde immer viel gefeiert, aber hat mich immer so rein vom Interesse her abgeschreckt, aber war nie auf meiner Prioritätenliste, sag ich mal.
Hatte ich auch damals und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dann trotzdem ins Kino gegangen bin.
Dann werde ich den jetzt mal schön nachholen für den Podcast.
Geil.
Dann guckst du fürs nächste Mal bitte Folgendes.
Du weißt doch, dass ich da keinen Bock drauf habe.
Ich weiß.
Ich gucke einen Tarantino-Film.
Ich hab gedacht, lass mal Tarantino machen.
Ja, geil. Death Proof. Ich habe den irgendwann mal angefangen. Aber ich glaube, ich habe nur eine Viertelstunde oder so durchgehalten. Da war ich, war ich 16 oder 17. Ja.
Da wird halt nicht getanzt, ne?
Und nicht gesungen. Ja, habe ich gar nicht so viel Bock drauf.
Das ist schön. Ich dachte mir, bevor wir hier zu sehr in Lobhuldigungen schwelgen, weil mich interessiert es einfach, weil ich weiß, du hast, also ich habe mir gedacht, dass du auf den Film nicht so riesen Bock hast, aber zudem ist es ja so, dass es auch noch der, ja, gilt ja als unliebsamster Tarantino, so mehr oder weniger.
Zumindest als einer, der am diversesten aufgefasst wird.
Genau, also zählt ja diese Grindhouse-Compilation, ne, mit Robert Rodriguez' Planet Terror dazu, war ja so ein Double-Feature-Ding, was sie gemacht haben. Und ja, deswegen gilt ja nicht als ein, also ja, finden die Fans von Tarantino immer so als Klotz am Bein so ein bisschen. Und deswegen.
Vielleicht finde ich ihn deswegen geil.
Deswegen, genau das ist meine Intention. Deswegen bin ich mal gespannt, wie du den siehst.
Ich auch. Schauen wir mal, ne?
Du bist richtig begeistert.
Ja, es ist halt. Wir haben ja einen Quentin Tarantino Podcast letztes Jahr aufgenommen. Und dafür habe ich habe Reservoir Dogs nochmal geguckt, ich finde sogar Reservoir Dogs eigentlich mit von denen, die ich gesehen habe, mit am besten von seinen Filmen.
Ich liebe Reservoir Dogs.
Und ich habe da zum ersten Mal Pulp Fiction gesehen, war so, ja, ich kann verstehen, warum Leute den geil finden, aber wenn du, das ist halt, das wäre eigentlich so der perfekte Film für diesen Podcast. Wenn man den heute zum ersten Mal sieht, kann man sich nicht wirklich vorstellen, was er für einen Impact damals hatte.
Das mag sein, ja.
Und ja, also ich glaube, Pulp Fiction ist so ein Film, den man zu einer bestimmten Zeit sehen muss, um den so wertzuschätzen, wie er dann auch wertgeschätzt wird von ganz vielen Leuten.
Nachdem du jetzt Pulp Fiction und in einem Satz gesagt hast, werden gerade noch mal 80 Zuschauer abgeschaltet haben.
Du, nachdem ich Lost in Translation nicht gut fand.
Also Chris ist weg. Nein, wir sind ja völlig meinungsoffen hier. Das haben wir jetzt schon öfters gehört, von daher. Alles gut, ich bin sehr gespannt. Und
ich auch.
Dann haben wir in der nächsten Folge Slumdog Millionär und Death Proof.
Geil.
Bin sehr gespannt, wie immer. Aber auf Twitter folgen, Namen voten. Und ja, dann hören wir uns mit diesen beiden illustren Filmen in 2 Wochen wieder.
Auf jeden Fall.
Bis dahin, bleibt gesund und mach's gut.
Tschüss.